Krefeld International, der Podcast des International Desk der Wirtschaftsförderung Krefeld.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zur zweiten Folge von Krefeld International, dem internationalen Interview-Podcast der Wirtschaftsförderung Krefeld. Mein Name ist Ricarda Stams. Ich bin Ostasienwissenschaftlerin und arbeite als Projektmanagerin beim International Desk der Wirtschaftsförderung. Unser heutiges Thema lautet China zwischen Social Credit und Land des Lächelns. Zu Gast haben wir dazu eine renommierte Fachfrau, Miriam Theobald, Leiterin von Dongxi. Wir werden heute unter anderem über die Auswirkungen des chinesischen Sozialkreditsystems für Chinas Gründerlandschaft reden. Herzlich willkommen, Miriam.
Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Miriam, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, folgt hier ein kurzes Porträt über dich.
Fakten zur Person. Miriam Theobald ist Mitgeschäftsführerin des Berliner Startups Dongxi. Sie hat in Peking, London und Konstanz studiert und lebt die Hälfte des Jahres in China. Mit ihrem Startup hat sie im Jahr 2016 bereits in der chinesischen Höhle der Löwen gepitcht und große Erfolge gefeiert. Mit Dongxi konzentriert sie sich auf Spitzenforschung digitaler Zukunftstrends vor Ort und möchte deutschen Unternehmen helfen, erfolgreich in den chinesischen Markt einzusteigen.
So ganz habe ich noch nicht verstanden, was machst du eigentlich?
Ich bin ursprünglich eigentlich Wirtschaftssinologin, das heißt, ich habe Chinesisch und BWL studiert und Urbanistik und das versuche ich jetzt quasi in meiner professionellen Arbeit umzusetzen. Und mit Dongxi haben wir eine Cross-Border-E-Commerce-Plattform gebaut, in 2016 unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium. Und diese Cross-Border-E-Commerce-Plattform sollte im Grunde helfen, deutschen KMUs bzw. europäischen KMUs ihre Produkte in den chinesischen Markt zu vertreiben. Damals gab es noch nicht so eine richtige Lösung in die Richtung. Man könnte sagen, es gab Alibaba, aber das war nicht so richtig nutzerfreundlich. Und genau, daraus haben wir uns entwickelt als quasi Experten für Chinas digitalen Markt und daraus auch eine große Passion und Mission geworden, nämlich in Deutschland mehr aufzuklären über Chinas Digitalökonomie und vor allem auch über die Unternehmer in China und deren Unternehmenskultur in China. Und das machen wir jetzt. Das heißt, wir arbeiten viel mit Konzernen zusammen, zum Beispiel Audi und Daimler, um neue Produkte und Services in der digitalen Welt, sage ich mal, für den chinesischen Markt zu entwickeln.
Das alles macht ihr mit Dongxi. Was bedeutet der Name?
Ja, Dongxi ist tatsächlich unsere Brand. Unser Firmenname ist Things Move China GmbH und der Markenname Dongxi hört sich sehr chinesisch an, das ist auch gewollt. Und das setzt sich zusammen aus zwei Silben, aus Dong und Xi. Und Dong heißt Osten und Xi heißt Westen. Und gemeinsam heißt es Dinge. Mhm. Und da wir eben als Cross-Border-E-Commerce-Plattform angefangen haben, haben wir den Osten und den Westen über Dinge verbunden.
Man hört raus, du interessierst dich besonders fürs digitale China. Woher kommt das?
Ja, gute Frage. Also wie gesagt, ich habe eigentlich Chinesisch und BWL studiert und bin dann in City-Making gegangen, also Humangeografie nennt sich das. Und diese Disziplin setzt sich damit auseinander, wie Menschen in urbanen Räumen mit dem Raum interagieren. Und ein ganz wichtiger Teil davon ist ja unsere digitale Welt. Das ist ja eine echte Welt, die vieles regelt in unserem Alltag. Und in China ist es total spannend zu sehen, wie Digitalität super wichtig geworden ist und so einen großen Teil des Lebens einnimmt. Und deswegen interessiere ich mich unglaublich für dieses Thema. Und ich glaube, es ist wirklich auch ein Ausdruck des Fortschritts des Landes. Also viele Sachen, die wir hier als fortschrittlich empfinden, wenn wir zum ersten Mal nach China gehen, das sind wirklich digitale Innovationen. Mhm. Und deswegen brenne ich so für das Thema.
Euer erster großer Erfolg war in China, liest man immer wieder, dass ihr in der Höhle der Löwen in China gepitcht habt. Erzähl mal davon, wie kam es dazu?
Ja, das war ganz lustig. Tatsächlich, also das Höhle der Löwen in China funktioniert ein bisschen anders als das Höhle der Löwen in Deutschland, kann ich vielleicht auch gleich noch erklären. Aber wie gesagt, wir hatten eine Cross-Border-E-Commerce-Plattform als erstes Produkt gebaut Und dafür braucht man eben auch Kunden. Und wir dachten uns, das allergünstigste Marketing, wir hatten damals eigentlich schon ein Investment und haben nicht unbedingt nochmal ein Investment in China gesucht. Aber das allerbeste Marketing ist natürlich, wenn wir uns als Gründer ins chinesische Fernsehen stellen und auf Chinesisch unser Unternehmen vorstellen. Ja. Ja. Und genau, und das chinesische Höhle der Löwen funktioniert so, dass da zwei Experten sind, die einen interviewen. Also Industrieexperten, und auf der anderen Seite sind die vier Investoren und die stellen am Ende eigentlich nur noch die Fragen, damit die sich quasi nicht blamieren, schicken die Experten vor.
Was kommt dabei raus am Ende?
Ja, genau, klassisch wie eben im deutschen Höhle der Löwen auch oder in den internationalen Formaten kann man ein Investment gewinnen oder bekommen. Aber am Ende des Tages ist es so, wir haben auf der Bühne natürlich ein Handshake-Bild gemacht,
ja.
Aber die Verträge werden hinter der Show gemacht.
Und würdest du sagen, China ist ein Start-up-Land?
Ja, absolut. Ich habe mich auf die Frage auch vorbereitet und habe dir ein paar Zahlen mitgebracht. Das sind so, ich würde sagen, semi-offizielle Zahlen. Das wird unterschiedlich ausgelegt, aber immerhin hat die AHK das auch veröffentlicht. Und zwar zum ein Indikator dafür, wie stark China ein Startup-Land ist, könnte man vielleicht Unicorns heranziehen. Unicorns sind ja Startups, die eine Bewertung von über 1 Million US-Dollar haben. Und 2020 gab es in den USA 233 Unicorns und in China gab es 227 Unicorns. Also in anderen Worten gar nicht so weit weg, nämlich nur 6 Unicorns weniger. Und das liegt meines Erachtens daran, dass es eben staatlich stark gefördert wird, dass so eine Aufbruchsstimmung ist, dass es ein Entrepreneurial Spirit gibt. Genau. Und es gibt zum Beispiel mehr als 6.000 Inkubatoren in China und mehr als 8.800 Makerspaces und mehr als 14.000 VCs, also Venture Capital Firmen. Also es ist eine ganz andere Hausnummer.
In einem anderen Interview habe ich gehört, dass du sagst, China sei uns um viele Jahre voraus. Was ist denn anders als in Europa, in China für Startups?
Ja, genau. Also das ist auch wieder eng mit der Digitalökonomie verbunden. Dadurch, jetzt konkret für Startups, ist das Ökosystem extrem gut. Man kann sich vorstellen, wir haben damals vom Bundeswirtschaftsministerium das Exist-Gründerstipendium bekommen. Ich glaube, das sind im besten Fall, wenn man ein Forschungsprojekt hat, wo alle Gründer vielleicht auch sogar promoviert haben, daran bemisst sich nämlich die Höhe dieses Stipendiums, bekommt man, glaube ich, maximal 200.000 Euro Förderung für ein Startup in dem Bereich. Und ein Äquivalent davon bekommt in China einfach mal per se 500.000. Und einen Arbeitsplatz und ein Büro. Und wir wissen alle, wie wichtig eigentlich universitäre Ausbildung in China ist. Auch die darf man unterbrechen, wenn man ein Startup gründet. Das heißt, es wird staatlich unglaublich gefördert. Es ist kulturell hoch angesehen, Unternehmer zu sein. Alle Chinesinnen und Chinesen, die ich kenne, egal ob in Deutschland, USA oder China, haben eigentlich noch einen Side-Hustle. Das heißt, wenn die einen festen Job haben, dann haben die nebenher mit Sicherheit noch ein Restaurant oder einen Online-Shop oder irgendeine Art von unternehmerischer Aktivität, weil das einfach so hoch angesehen ist. Und ich glaube, diese Kultur trägt ganz stark dazu bei und das trägt natürlich auch zu einer innovativen Landschaft, Ökosystem bei, die für Startups sehr gut ist.
Unser heutiges Thema ist ein bisschen strittigeres Thema. Und ein Thema, über das viel geredet wird, das Social Credit System. Wie funktioniert das Social Credit System?
Das Social Credit System ist eigentlich eher so eine Art, ich bin jetzt auch kein Experte dafür, aber es ist eigentlich eher so eine Art Punktesystem, kann man sich das vorstellen. Und erste Entwürfe gehen schon auf das Jahr 2007 zurück. Wenn wir uns alle mal zurück überlegen, was Thema in Deutschland war 2007, das ist echt schon eine Weile her. Also das ist ein sehr altes System und ursprünglich ging es darum, quasi eine finanzielle Kreditwürdigkeit von Leuten feststellen zu lassen. Zum Beispiel, wenn du auf dem Land bist, gab es eben nicht so viele Dokumente, die nachweisen konnten, wie kreditwürdig du bist. Und dafür wurde das Social Credit System eingeführt, um quasi eine Bonitätsprüfung zu machen, ähnlich wie bei der Schufa ursprünglich. Und jetzt funktioniert es aber mittlerweile so, dass es auf viele verschiedene Bereiche ausgeweitet worden ist und da werden eben Daten gesammelt, um ich sag mal, informierte politische Entscheidungen zu treffen und vor allem auch den Verwaltungsapparat weiter zu digitalisieren.
Ja, und du bist ja die Hälfte des Jahres unter normalen Bedingungen in China und bekommst davon vielleicht dann auch einiges selbst mit. Was bedeutet das für deinen Alltag, wenn du dich in China aufhältst?
Gute Frage. Also als Ausländer ist es noch ein bisschen anders. Ein Touchpoint, quasi in Service Design Sprache gesprochen, ein Touchpoint für das Social Credit System, ein wichtiger Touchpoint ist eben Gesichtserkennung. Und Gesichtserkennung hat Ende 2019 für ausländische Gesichter noch nicht so gut funktioniert. Mittlerweile ist es zum Beispiel, ich bin in einem Coworking Space in verschiedenen Städten angemeldet und die funktionieren mit dem, der Einlass ist quasi über Gesichtserkennung. Und die haben bei mir in der Regel nicht funktioniert. Und dann musste ich immer mit Kollegen reingehen oder jemand fragen, ob er mir aufmacht. Mittlerweile durch die Pandemie ist es so, dass die Algorithmen dahinter viel besser geworden sind und deswegen funktionieren die eben auch viel besser, weil die auch Gesichter erkennen können, quasi hinter Masken. Jetzt ist die Technologie Face Recognition, also Gesichtserkennung, nicht per se an das Social Credit System gebunden, sondern das wird auch von privaten Institutionen benutzt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, werden eben immer mehr Daten gesammelt und die Algorithmen dahinter werden immer smarter. Das heißt, wenn ich jetzt in China an der Ampel stehe, obwohl ich davon ausgehe, dass mich Ende 2019, das war das letzte Mal, dass ich in China war und dann bin ich für Weihnachten zurückgekommen und konnte danach nicht mehr einreisen wegen der Pandemie. Das heißt, wenn ich da an der Ampel stehe, dann überlege ich mir 2 oder 3 Mal, ob ich mich wirklich traue, über Rot zu gehen. Egal, ob da jemand ist oder nicht. Und diese Form von Design Behaviorism geht wirklich tief ins Blut ein. Wenn ich dann aus China zurückkomme, dann brauche ich erstmal wieder 3, 4 Tage, um mich in Deutschland wieder zu trauen, über Rot zu gehen. Und da merkt man erstmal, was für einen krassen Einfluss das auf die eigene Persönlichkeit bzw. das eigene Verhalten hat.
Krefeld hat sich beworben für eine Förderung vom Bundesinnenministerium für Smart City. Deshalb interessiert mich, worin unterscheidet sich die deutsche von der chinesischen Smart City?
Gute Frage. Also ich komme ja, wie gesagt, aus der Urbanistik und war deswegen auch von Anfang an eigentlich am digitalen China interessiert. Und das ist eigentlich der größte Unterschied. Also es gibt quasi... der ganze urbane Raum ist mit Sensoren gespickt, mit Kameras. Es gibt ein großes Format, das nennt sich das City Brain. Das ist eine riesengroße Anlage, könnte man sich das vorstellen. Software und Sensorik gestützt, wo alle Daten zusammenlaufen. Das heißt, viele chinesische Städte werden davon schon gemanagt. Ach so, nee, nicht viele, ich glaube 2 tatsächlich. Aber es gibt viele verschiedene Pilotprojekte und da laufen alle Daten zusammen, wie zum Beispiel, was ich erwähnt hatte, Gesichtserkennung, wenn jemand über die rote Ampel läuft, aber auch Autoschilderkennung, alles Mögliche läuft da zusammen. Und das geht natürlich auch langfristig Hand in Hand mit der Digitalisierung der Verwaltung. Und das geht zum Beispiel auch so weit, es gibt in China schon einen Internet Court, der behandelt alle rechtlichen Fragen, die Streitpunkte, die irgendwas mit dem Internet zu tun haben. Und dieser Internet Court findet natürlich auch im Internet statt, also dieser Cyber Court. Das heißt, die Smart City ist hier nicht nur auf konkrete Anwendungen, um Verkehrsflüsse oder so zu optimieren, ausgerichtet, sondern Smart City, und deswegen passt das auch zu dem heutigen Thema Social Scoring, umfasst eine viel, viel größere Bandbreite an Dienstleistungen, die der Staat quasi den Bürgern anbieten will. Das habe ich jetzt sehr positiv ausgedrückt, das könnte man natürlich genauso negativ ausdrücken. Aber auf was ich eigentlich hinweisen will, ist die Bandbreite der Services, die unter Smart City verstanden werden.
Also das merkt man schon immer wieder, dass man in China mit diesen Themen anders umgeht, was natürlich daher kommt, dass man in einer anderen Tradition auch aufgewachsen ist. Stichwort Hukou, das traditionelle Geburtsbuch der Chinesen. Wir spielen hier zu diesem Thema mal kurz ein paar Infos für die Zuhörerschaft ein.
Das sogenannte Hukao-Buch bekommt jeder Chinese mit der Geburt. Im Hukao werden neben dem Wohnsitz alle wichtigen Lebensereignisse, wie zum Beispiel die Geburt oder die Hochzeit, eingetragen. Der Hukao ist somit das offizielle Instrument der Regierung der Volksrepublik China zur Wohnsitzkontrolle. Man unterscheidet zwischen einem ländlichen und städtischen Hukao und den damit einhergehenden Rechten. So gewährt ein städtischer Hukao dem Inhaber beispielsweise ein Anrecht auf städtische Sozialleistungen und Bildung. Der ländliche Hukao hingegen kann beispielsweise die Erlaubnis beinhalten, Ländereien zu bewirtschaften. Ein Hukao-Status wird vererbt. Die Änderung kann nur nach speziellen Kriterien, wie zum Beispiel dem Studium, der Heirat oder einer unternehmerischen Tätigkeit, beantragt und geändert werden.
Wir sehen also, China ist einerseits sehr traditionell orientiert. Traditionen sind unheimlich wichtig. Und dann nochmal die Frage, beißt sich das nicht mit Innovationen?
Nein, überhaupt nicht. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist hierfür, du weißt ja sicherlich, was Hongbaos sind. Mhm. Genau, Hongbaos sind quasi kleine rote Umschläge, die man sich zu allen möglichen Anlässen schenkt. Und das Besondere daran ist, dass in den kleinen roten Umschlägen Geld drin ist. Das heißt, man verschenkt zum Geburtstag, zu Neujahren, zu allen möglichen Familienfesten, zu Hochzeiten verschenkt man sogenannte Hongbaos, also Geld in roten Umschlägen. Und das wurde zum großen Trend im digitalen Payment. Und zwar, wenn man sein Handy schüttelte in WeChat, also andersrum angefangen. Es gibt zwei große Giganten, Tencent und Alibaba, die sich in China eigentlich traditionell immer battlen. Und eben auch, wenn es darum geht, digitale neue Formate zu entwickeln. Mhm. Und ein wichtiger Aspekt einer innovativen Ökonomie ist digitale Zahlung. Und um digitale Zahlungen von Alibaba, das wäre dann Alipay, oder von WeChat Pay zu fördern, hat WeChat, jetzt fällt mir das Jahr nicht mehr ein, aber das war relativ früh, zu einer Neujahrsgala die Innovation erfunden, quasi Mikro-Cent-Beträge in sogenannten virtuellen Hongbaos, also in virtuellen roten Umschlägen, an die Bevölkerung zu verschenken, wenn man während der Neujahrsshow im Fernsehen das Handy schüttelt. Und dann konnte man die quasi gewinnen. Und das heißt, hier ist eine Tradition genommen worden und umgesetzt worden, um eine digitale Innovation schnell in den Markt zu bringen. Und das hat natürlich super funktioniert, weil alle mitgemacht haben. Mhm. Und deswegen ist, also das ist mit ein Grund, warum digitales Payment so weit verbreitet ist in China. Das heißt, es beißt sich überhaupt nicht. In der Regel wird es sogar eher mit eingebaut.
Es profitiert voneinander. Ja.
Genau.
Ja, im Zuge dessen, was würdest du denn sagen, kann man in Deutschland denn davon lernen?
Ich glaube, für Startups, was deutsche Startups sich wirklich wünschen würden oder was ich sehe, wenn ich mit deutschen Startups in China unterwegs bin, ist, dass es so eine hohe Sicherheit gibt dahingehend, wo das Land hin will. Das heißt, es ist durch den 5-Jahres-Plan und die nächsten 10 und 12 Jahre immer klar, wo das Land eigentlich hin will. Und wenn jetzt zum Beispiel auf der Agenda steht, dass AI gefördert wird oder Smart City gefördert wird, dann kann ich auch sicher gehen als Gründer, dass es sich lohnt, in diese Richtung zu gründen und mich zu engagieren. Und natürlich wird da auch viel vielleicht nicht so Fokussiertes produziert, was dann der Qualität der Innovation nicht zugute tut. Aber wo viel ausprobiert wird, da ist auch mit Sicherheit ein hoher Anteil spannende neue Sachen dabei. Und das haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass ganz viele Lösungen in China eigentlich schon in der Schublade lagen, die dann einfach rausgeholt werden konnten, weil sie vorher schon entwickelt worden sind, aber keinen Markt gefunden haben. Wie zum Beispiel Livestreaming war vorher schon groß in China, aber das ist jetzt komplett durch die Decke gegangen und es hat auch dazu geführt, dass während des Lockdowns die Wirtschaft einfach nicht so arg eingebrochen ist, weil wirklich alles von vom kleinen Klamottenladen über den Autoverkäufer, über den Immobilienverkäufer, also den Makler quasi, alle haben Livestreaming benutzt. Die haben einfach diese Technologie genutzt, die schon da war. Und jetzt, wenn wir uns heute die Livestreaming Panels und Diskussionen von den Großen hier anschauen, wie die umgesetzt werden in Deutschland, da sehen wir mal, wie langsam das alles ist und was für Detailtiefe da besprochen wird, anstatt einfach mal was auf die Straße zu bringen und das muss vielleicht auch nicht perfekt sein. Also wichtigster Punkt für mich ist erstmal diese Verlässlichkeit, wo geht's hin? Das zweite ist aber auch, keine Hemmung, einfach was Unfertiges in den Markt zu bringen und lieber schnell Marktfeedback zu holen und daraus zu lernen und ein besseres Produkt zu bauen. Mhm. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Ich glaube nicht, dass neue Technologien unbedingt in China entwickelt werden oder ich sag mal Grundlagenforschung aus China besser ist. Es gibt zum Beispiel auch Studien darüber, die ausgewertet haben, wie die Patentstärke ist in China. Das heißt, es gibt relativ viele Patente mittlerweile, die pro Jahr angemeldet werden. Aber die Qualität ist natürlich auch ein bisschen, leidet darunter natürlich auch ein bisschen. Das heißt, es lässt sich schwer qualitativ vergleichen. Aber ich glaube, dass China extrem viel besser ist, Technologien, internationale Technologien sich anzuschauen und sie in smarte Geschäftsmodelle zu packen. Mhm. Also sie wirklich in den Markt reinzubringen. Und da liegt die Innovationskraft Chinas meines Erachtens nach.
Und du sagst, du begreifst dich als Brückenbauerin und da würde mich interessieren, wie konkret machst du das? Wie ist deine Herangehensweise?
Wir entwickeln eigentlich immer, also wie gesagt, das ist Teil unserer Mission und Vision. Wir wollen China verständlich machen für alle Akteure außerhalb Chinas, auch über Sprachbarrieren hinweg. Und wir sagen auch, es ist nicht unbedingt notwendig heutzutage, Chinesisch zu lernen, um von China lernen zu können.
Ach, das würdest du sagen, weil das begegnet mir immer wieder. Das ist immer die zweite Sprache, die zweite Frage, sprechen Sie Chinesisch? Und dann die dritte, auch fließend.
Ja, genau. Ja. Ja. Und wenn man dann noch keine, ne, ich habe ja Wirtschaftssinologie studiert, das heißt, ich habe eigentlich Chinesisch und BWL studiert. Ich kann keine Gedichte oder sowas. Also die habe ich schon gelernt, aber das ist nicht Teil meines Fokus. Aber ich kann sehr gut diskutieren und über Innovation reden und solche Themen. Das ist immer ganz lustig. Nee, ich glaube eben, das ist nicht so. Ich glaube, jeder kann was aus China lernen und vor allem jetzt in der Krise können wir sehr viel aus China lernen und es kommt ja immer darauf an, was man sich davon mitnimmt. Ne? Man lernt, man schaut ja auch in Silicon Valley und nimmt sich seine Learnings mit, ohne jetzt mit Englisch auf Englisch darüber zu reden. Sondern das kann man auch einfach im Handelsblatt oder so lesen oder in der Wirtschaftswoche und nimmt sich seine Learnings mit. Und in China ist es immer so eng verbunden mit zum einen mit Politik, mit dem politischen Rahmen und zum anderen, wie du gerade gesagt hast, mit dem Respekt vor der Sprachbarriere. Mhm. Und beide Sachen sind, glaube ich, Dinge, die man ganz, ganz dringend auflösen muss. Also erstens stehe ich total dafür, dass man sich China anschauen muss, auch hinsichtlich der digitalen Innovation und der Innovationsökonomie in China. Und das muss eben auch zumindest teilweise losgelöst von Politik passieren. Mhm. Weil ich sage ja auch nicht, wow, geil, dass PayPal aus dem Silicon Valley kommt, aber blöd, dass sie trotzdem Trump gewählt haben. Das würde ich komme ja nie im Leben auf die Idee, das immer in einem Satz zu sagen. Aber in China wird das immer in einem Satz gesagt und das ist ein großer Fehler. Und dabei hindern wir uns wirklich selber, weil wir einfach nicht sehen, was da auf uns zukommt. Und ganz ehrlich, es sind ByteDance und Konsorten, die sind alle schon hier. ByteDance ist einer der größten Internetkonzerne in China und die haben Musical.ly gekauft, die meistbeliebte App unter 14 bis, ich würde nach der Pandemie sagen, 14 bis 30-Jährige. und die App ist dafür bekannt oder die technische Innovation hinter der App ist quasi Bild- und Spracherkennung. Ja. Das heißt, es ist das neue Search Engine Optimization oder die neue Datenhoheit. Das heißt, da werden so viele Daten gesammelt und das kommt aus China.
Und man gibt es das, da bereits ohnehin schon
genau.
ab.
Genau. Und deswegen denke ich, man muss sich damit auseinandersetzen und das vielleicht einfach erstmal total wertefrei sehen und erstmal wirklich die Augen aufmachen und analysieren, was ist da eigentlich und sich dann überlegen, was ziehe ich für mich dabei raus. Und das geht wirklich in jeder Industrie. Das ist in der Medizin, das ist im Baugewerbe, das ist im Retail, das ist im Handel. Überall kann man eigentlich seine Learnings rausziehen. Und wenn man das schaffen würde, ohne den politischen Knopf immer vorneweg anzumachen, würde man da viel mehr rausziehen. Und deswegen verstehe ich mich da als Brückenbauer und das ist Teil unserer Mission. Und deswegen entwickeln wir immer neue Formate und versuchen, die auch so zugänglich wie möglich zu machen. Das heißt, wie gesagt, wir haben den YouTube-Kanal, der einfach frei und offen ist für alle. Wir unterrichten, ich habe letztes Jahr 280 Studierende durch durch das Programm, nennen wir Decode China, also Entrepreneurship und Digitalökonomie China geschleust. Das richtet sich explizit an Studierende, die vielleicht noch nichts mit China am Hut haben. Mhm. Einfach, dass sie für sich erkennen, was ist in meiner Industrie eigentlich spannend in China, was kann ich da für die Zukunft mitnehmen. Und dann, ne, dadurch, dass ich selber Gründerin bin, muss ich denen natürlich auch noch ein bisschen den unternehmerischen Twist mitgeben und am liebsten den Mädchen unter den Frauen unter den Studierenden. Mhm. Das ist natürlich die große Passion. Genau, aber deswegen verstehe ich mich da als Brückenschlägerin und ich glaube auch, dass wir da mittlerweile einen großen Impact haben.
Jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten in unserem Interview. Jetzt würde ich dir gerne die Frage unseres Azubis stellen.
Nachgehorcht, die Frage des Azubis.
Worin bist du inzwischen so ganz Chinesin?
Ja, was ich gelernt habe, ist tatsächlich, ich bin nicht mehr so romantisch über neue Geschäftsideen, sondern ich möchte dahinter verstehen, wie sie ökonomisch funktionieren. Früher habe ich ganz stark immer Ideen unterstützt, die vielleicht wirtschaftlich nicht so, ich sag mal, smart aufgestellt waren, nicht so langfristig aufgestellt waren. Und für mich ist das ein absolutes Must-Kriterium, ist Impact. Impact muss nicht finanziell bemessen sein, das kann auch sozialer Impact sein, aber diese Impact-getrieben zu sein, das habe ich definitiv von Chinesen gelernt und das macht mich auch, glaube ich, sehr chinesisch.
Im Juni organisieren wir ein Angebot gemeinsam für Startups aus Krefeld und der Region mit dem Titel How to Start Your Business in China Digitally. Erzähl mal kurz, was erwartet uns da?
Genau, wir möchten uns anschauen, was sind eigentlich, wenn ich mein Produkt oder meinen Service nach China bringen will, was sind eigentlich die ersten Schritte, die ich da machen kann, was sind vielleicht Stolperhürden oder Stolperfallen, die ich besser umschiffen kann und wie sieht eigentlich das chinesische Internet aus? Das sieht nämlich ein bisschen anders aus als der Rest der Welt. Das hat natürlich mit der Zensur zu tun. Wir nennen das immer das Jinternet und es ist quasi so ein Deep Dive ins Jinternet.
Ja. Freue mich darauf, dich bald in Krefeld begrüßen zu dürfen und auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Vielen Dank für das heutige Gespräch und bis bald.
Vielen Dank dir, Ricarda. Grüße nach Krefeld.
Krefeld International, der Podcast des International Desk der Wirtschaftsförderung Krefeld.